Ja, ich habe da ja so ein bisschen eine These zu entwickelt, die heißt, dass Frauen, glaube ich, eben auch von mir ausgehend und auch von Gesprächen, die ich in der Vergangenheit schon geführt habe, um sich auf eine Bühne zu stellen, sehr viel Sicherheit brauchen in dem Thema. Also man möchte wirklich 100% fachkenntlich sein.
Ja.
Was nie möglich sein wird. Ne? Also egal zu welchem Thema.
Ja. Und
sei es dein Steckenpferdthema.
Ja.
Das geht gar nicht.
Ja,
du kannst
ja,
nie
ja.
alles wissen und alles mitbekommen haben und jeden kennen in der Branche. Und
ja.
deshalb jede Frage am allerklügsten beantworten.
Mhm.
Was Männer, glaube ich, ein bisschen stärker schon für sich erprobt haben.
Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugacelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. In meinen Beiträgen geht es um Mode, Genuss und Wohlfühlen, aber auch um Dankbarkeit, Selbstfürsorge, Empowerment und wie wichtig ein Netzwerk an starken Frauen ist. Unterstützt wird das bunte Potpourri mit beeindruckenden Gästen, die uns an ihren aktuellen Themen teilhaben lassen, uns vielleicht auf etwas ganz Neues lenken oder zum Nachdenken anregen. Nicht mehr und nicht weniger, das ist Klartext bei Katharina Pugacelski. Ich bin Moderatorin, Diplom-Kulturarbeiterin, Schauspielerin, Bloggerin, Selbstliebe-Verfechterin, Model und Stylistin. Du würdest mich so glücklich machen, wenn du mir zum einen eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und mich an deinen Gedanken teilhaben lässt. Entweder auf iTunes oder auch gerne auf Instagram, wo du mich unter meinem Namen findest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Deine Katharina. Heute möchte ich dir eine der Frauen vorstellen, die in Berlin in den letzten Jahren sehr viel bewegt hat. Und das ist Nora Vanessa Wohlert. Nora Vanessa Wohlert hat zusammen mit Susanne Hoffmann 2014 Edition F gegründet. Was ist Edition F? Edition F ist ein digitales Frauenmagazin, allerdings der etwas anderen Art. Also hier werden fernab der typischen Klischees von Frauenmagazinen Themen beleuchtet, die uns Frauen bewegen. Daneben haben Nora und Susanne und ihr Team ganz viel bewegt in dieser Stadt. Es gab mehrere riesige Events für Frauen, wo Männer aber durchaus nie ausgeschlossen sind. Warum Nora Edition F 2014 gegründet hat, dem gehen wir auf den Grund. Denn bevor Nora bei Edition F begonnen hat, sich mit Frauenthemen der anderen Art zu beschäftigen, war sie bei der Gründerszene. Wir sprechen in diesem Interview natürlich auch über Corona, über die Auswirkungen von Corona, was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet, was es bedeutet für eine Frau wie Nora, die sowas Großes geschaffen hat wie Edition F, in ihrem Privatleben, in ihrem beruflichen Leben und was das alles mit einem macht, wenn man auch öffentlich wird, darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über Selbstliebe, wir sprechen auch über Achtsamkeit, wir reden darüber, wie man es schafft, in der heutigen Zeit etwas zu bewegen und gleichzeitig auf sich zu achten. Mir hat dieses Interview ganz viel Freude gemacht. Ich danke dir von Herzen, liebe Nora, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Nora, wir sind bei euch in den Räumen bei Edition F und es ist mein erstes Interview, was ich führen darf nach Corona, wo ich jemanden persönlich sehe. Ich finde es ganz toll, auch ganz aufregend.
Ja, schön, dass du da bist.
Und ich wollte dir erzählen, mein erster Gedanke, wo ich gedacht habe, die Frau muss ich unbedingt interviewen, war das jetzt 2019, das letzte Edition F? Event, das war 2019, ne?
Ja, dieses Jahr haben wir noch keins gemacht.
Genau, es war 2019, also aus meiner Wahrnehmung musst du mal sagen, ein Wahnsinnserfolg. Und wo ich gedacht habe, weil ich habe ganz viele Frauen getroffen, die ich aus den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens kenne, ob das Leute sind, mit denen ich studiert habe, die ich 10, 12 Jahre nicht gesehen habe,
wow.
Frauen, die ich 3 Jahre nicht gesehen habe. Also ich fand das so beeindruckend, wie viele Frauen in diese Stadt gekommen sind, zum Teil ja auch, zu eurem Event. Und ich habe mich gefragt, Wie habt ihr das denn damals erlebt? Das muss für euch ja Wahnsinn gewesen sein, ne? Ich weiß, ihr habt ja jedes Jahr, aber ich glaube, ihr meintet auch bei dem Event, das war schon mit nochmal eine andere Nummer, ne?
Ja, du meinst den Female Future First Day, ne? Der im Oktober war. Ja. Weil wir haben ja zwei relativ große Eventformate. Für mich sage ich immer so, es ist einer der schönsten Tage im Jahr, die ich erleben darf. Mhm. Aber ich erlebe es auch immer ein bisschen wie in so einem Film.
Ja.
Weil bei uns ist es nicht so wie vielleicht in riesengroßen Unternehmen, dass ich dann da beim Aufbau mal eine Stunde vorbeikomme und dann mich auf alles ganz in Ruhe vorbereiten kann, die Tage davor, auf Moderationen und so weiter und so fort. Und dann da irgendwie hinkomme und alles sieht schick aus und dann geht's los.
Ja.
Sondern ich bin dann halt drei Aufbautage, schon irgendwie jeden Tag 20 Kilometer in den Beinen, hin und her gerannt durch diese riesigen Hallen, die wir ja hatten. Und man denkt die ganze Zeit nur, Gott, kann das überhaupt fertig werden?
Ja.
Verkaufen wir gerade noch Tickets? Dann sagt vielleicht eine Speakerin noch Ablassen, ne? Dann muss man das noch parallel dazu koordinieren, dass man vielleicht noch irgendwo was streichen muss oder aufhängen muss oder koordinieren muss. Und deshalb erlebe ich den Tag selbst so ein bisschen, als würde ich mir selbst zugucken wie in einem Film.
Ja.
Weil ich bin dann wahnsinnig übermüdet. Manchmal geht so ein Aufbau dann auch bis 2 Uhr morgens. Das war im ersten Jahr so, als wir das gemacht haben. Und dann war ich halt um 6 Uhr morgens schon wieder vor Ort.
Wow, ja, Wahnsinn. Ne?
Und dann im letzten Jahr war es dann so eine verrückte Situation, dass wir, dann saß ich morgens irgendwie in einer Maske und war sehr dankbar, dass ich geschminkt wurde, weil ich das wahrscheinlich selber gar nicht mehr hätte koordinieren können. Ja. Dann so kurz vorm auf die Bühne gehen und dann stand Suse, meine Mitgründerin, auf einmal neben mir und sagte so, du, unsere Gästin, für unseren ersten Slot hat gerade abgesagt.
Oh Gott.
Und dann war es halt so 7.30 Uhr, die Türen sollten gleich aufgehen und wir hatten irgendwie morgens Begrüßung, dann eine Keynote und dann noch so eine kleine Meditationsübung, würde ich sagen. Und dann sollte eben dieser Slot stattfinden, wo wir für unseren Podcast, den wir machen, Achterbahn heißt der, das erste Mal einen Gast haben sollten.
Oh nein.
Und dann hat dieser Gast abgesagt, weil sie einfach krank war. Und dann haben wir halt ganz schnell nochmal umdisponieren, wie machen wir es jetzt und so nochmal wie Neues ansprechen.
Ja,
das
ist
aber in anderthalb Stunden. spontan jemanden aus dem Publikum auf die Bühne holen oder wir machen es wie immer dann nur zu zweit. Mhm. So war es dann auch. Wir hatten dann allerdings auch sehr wenig Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das Programm auf den anderen Bühnen halt viel spannender war für die Leute, was ja auch cool ist, ne?
Ja, ja.
Aber das sind halt dann so Last-Minute-Sachen. Und so richtig, bin ich ganz ehrlich, dass ich eine Entspannung gefühlt habe, war eigentlich nach dem Abschluss und als ich dann meinen ersten Drink in der Hand halten konnte und irgendwie auch gespürt habe, dass es sich nach einem schönen Tag für mich angefühlt hat, aber auch für viele andere, die da waren. Mhm.
Aber ist euch das so bewusst, dass ihr so viele Frauen da bei diesen Events auch wirklich aus den verschiedenen Feldern erreicht? Schon, ne?
Ja, schon. Das ist mir bewusst auf jeden Fall, weil ich ja auch immer wahnsinnig viele neue Leute an diesem Tag treffe, wenn ich auch nicht die Möglichkeit habe, in der Tiefe dann mit allen zu sprechen, ist ja logisch. Muss man sich vorstellen, wie so eine Hochzeit mit 4.500 Gästen, da geht dann halt nicht so viel im Detail mit jedem. Aber ich würde mir eigentlich bis heute immer noch wünschen, dass es auch vom Publikum her und so noch viel diverser wäre und noch viel gemischter. Und ich glaube, was wir in Zukunft noch viel stärker berücksichtigen müssen bei unseren Events, ist, dass es nicht jedem gleich leicht fällt, auf andere Leute zuzugehen.
Ah, ja.
Also die Begegnungen, die man hat, hängen natürlich immer total auch davon ab, wie stark traue ich mich, auf jemanden zuzugehen.
Ja.
Und auch wenn, glaube ich, grundsätzlich alle, die da sind an diesem Tag, eine ganz große Offenheit mitbringen, fällt es nicht jedem gleich leicht.
Das stimmt.
Ich bin halt jemand, ich bin relativ extrovertiert und gehe auf Leute einfach zu.
Ja.
Kenne das aber sogar von mir, dass ich, wenn ich auf ein Event gehe, am liebsten eigentlich schon weiß, dass da ein paar Leute sind, die ich kenne.
Ja.
Weil dann
ja.
habe ich so Art Sicherheitsinseln. Mhm. Da weiß ich immer, okay, wenn ich jetzt nicht direkt Anschluss zu jemandem genau. finde, kann ich mich immer dahin zurückflüchten.
Mhm.
Und da braucht man, glaube ich, ein bisschen einen strategischeren Plan, mhm. wie das Netzwerken für Leute leichter möglich wird, die ja. sich nicht von der vom Naturell her so leicht damit tun.
Mhm.
Weil ja introvertierte Menschen genauso gerne mit anderen Menschen reden.
Total.
Aber einfach dieser Schritt dahin schwieriger
ja.
fällt.
Aber ich könnte mir vorstellen, ihr hattet ja auch so separate Workshops, ne, die man buchen konnte.
Ja.
Bestimmt ist es da viel leichter, als wenn du nur, also für die Leute, die das jetzt hören, die da noch nie waren, es sind halt Flughafen Tempelhof, es sind unglaubliche Vibe und man ist noch erstmal so beeindruckt.
Mhm.
Und das, ich weiß schon, was du meinst, dass man wahrscheinlich dann so von Bühne zu Bühne läuft und sich vielleicht auch verloren fühlt.
Genau.
Ne?
Also ich glaube, so geht es einfach manchen Leuten. Dann hatten wir ja auch Kopfhörer. Also
ja, das
muss man
toll.
Sich so vorstellen. Das war auf der einen Seite total schön, weil man dann wirklich auch konzentriert zuhören konnte und dann nicht irgendwie das Ganze drumherum noch so mitbekommen hat, sondern eher so ein bisschen bei sich sein konnte.
Ja.
Aber natürlich machen so Kopfhörer das auf der anderen Seite noch ein bisschen komplexer, dann miteinander so in den Dialog zu kommen mit der Person, die vielleicht neben mir sitzt.
Das stimmt.
So, ne?
Ja.
Weil das ist auch für mich immer so ein Trick. Also wenn ich einfach jemanden anzusprechen, der halt eh neben mir sitzt und vielleicht auch alleine ist oder so, ne? Zu einer Gruppe zu gehen, die da schon steht und sich da so dazuzustellen, mutig auf jeden
Total.
Fall. Ne? Also ich finde es wahnsinnig mutig. Ich habe das auch schon gemacht in meinem Leben. Aber das sind selbst für mich so Grenzen. Oder gerade wenn man jemanden auch toll findet.
Und ja, absolut.
Und da hat jemand gerade gesprochen und man würde der Person irgendwie gerne was sagen oder man will vielleicht sogar was von der Person. Und dann weißt du, ich habe nur so ein ganz kleines Fenster, um das rüberzubringen.
Oh Gott, ja.
Dann fängt so mein eigenes Herz, wenn ich daran denke, schon total an zu schlagen, weil ich so denke, oh, ist das jetzt gut? Fühlt sich die Person genervt oder so? Obwohl das so ein Quatsch ist, ne? Weil ich ja mittlerweile auch in den letzten Jahren oft selber die Erfahrung machen durfte, dass Leute auf mich zugekommen sind. Und ich freue mich darüber immer. Also es ist nie so, dass ich gedacht habe, oh, wie nervig, dass da jetzt eine Person auf mich zugekommen ist. Was für ein Quatsch eigentlich so zu denken,
ja.
ne?
Ja.
Aber ich erinnere mich von früher, als ich das noch nicht so hatte, dass ich viel häufiger solche Gedanken hatte.
Finde ich total schön, dass du das sagst, weil da redet man so selten drüber, ne?
Ja.
Wir sind jetzt total im Thema.
Sehr gut.
Was auch gut ist. Aber magst du vielleicht erzählen, wie dein Weg war dorthin, wo du jetzt bist?
Oh ja.
Der ist natürlich lang, ne?
Der ist lang, ja. Aber ich erzähle vielleicht nur so die allerwichtigsten Punkte. Ich fange trotzdem mit 12 Jahren an.
Ja, gerne. Schön.
Klingt so ein bisschen verrückt.
Nee.
Mit 12 Jahren habe ich mir gedacht, dass ich, habe ich mir irgendwie überlegt, dass ich Journalistin sein möchte in meinem späteren Leben, wenn ich groß bin. Und habe dann auch schon angefangen, irgendwie Schülerzeitungen zu machen und Praktika und so ein bisschen mich da vorzutasten. Und dann bin ich nach dem schönen obligatorischen Auslandsjahr, was ich nach der Schule eingelegt habe und was mir auch total gut getan hat, nach Berlin gezogen aus Hannover und habe angefangen hier zu studieren, Publizistik, Politik und Islamwissenschaften. So ein bisschen verrückte Mischung, weil ich damals irgendwie die Idee hatte, dass ich gerne so eine Arbeit machen würde wie Antonia Rados, die bei RTL eben wirklich in Krisengebiete geht und so weiter und so fort. Von dieser Idee habe ich mich sehr schnell verabschiedet, habe aber an diesem Medienthema total für mich festgehalten. Und dann habe ich während des Studiums bewusst gesagt, jetzt mache ich irgendwie ein Praxissemester und habe mich dann in unterschiedlichen Richtungen ausprobiert. Das war auch total sinnvoll, das während des Studiums schon mal zu machen, um so ein bisschen für mich rauszufinden, ist es das überhaupt und was ist es genau, was ich machen will?
Ja.
Und dann habe ich mich am Ende des Studiums wahnsinnig viel auf Volos beworben, bei Zeitungen, bei Zeitschriften, auf Journalistenschulen und ich habe nur Absagen gekriegt. Und es fühlte sich dann erstmal so an wie, oh, dieses, was ich immer machen wollte, geht jetzt vielleicht gar nicht. Aber irgendwas muss ich ja machen. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich noch gerne? Ich habe auch immer während des Studiums gearbeitet und auch gemerkt, dass ich irgendwie gerne strategisch arbeite und gerne in der Kommunikation und so weiter und so fort. Und dann habe ich ein Volo gemacht in einer PR-Agentur. obwohl ich Riesenangst hatte, weil alle immer gesagt haben, oh, Nora, wenn du einmal PR gemacht hast, dann kannst du nie wieder in Journalismus zurückgehen, weil PR ist sowas Böses. Ne? Habe ich das trotzdem gemacht, nach anderthalb Jahren, in denen ich echt krass viel gelernt habe, dann aber auch gemerkt, okay, es ist tatsächlich vielleicht nicht unbedingt meins, für ganz viele unterschiedliche Produkte und viel auch in der politischen Kommunikation PR zu machen. Und aber nicht immer zu 100% dahinter stehen zu können. Ja. Weil ich ein sehr sinngetriebener Mensch für mich bin. Also Geld ist mir nicht komplett unwichtig, aber es treibt mich nicht. Sondern ich habe Lust, irgendwie das, was ich mache den ganzen Tag, mit etwas zu verbringen, was mich irgendwie erfüllt. Auch wenn ich weiß, dass ein wahnsinnig großer Luxus ist. Und dann bin ich danach zu einem Start-up gegangen. Da hatte ich so eine kurze Episode. Und bin dann nach dieser Start-up-Station hat mich eine ehemalige Kommilitonin aus der Uni angesprochen, die ich gar nicht wahnsinnig gut kannte, aber so ein bisschen. Ob ich nicht Lust hätte, mich auf die Redaktionsleitungsstelle bei Gründerszene zu bewerben, so ein Start-up-Magazin. Dann dachte ich mir so, krass, also abgesehen von Praktika habe ich ja gar keine redaktionelle Erfahrung. Also krass, dass die denkt, dass ich das kann.
Ja.
Aber dadurch, dass die das dachte, habe ich dann so gedacht, warum eigentlich nicht? Ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Und hatte dann eben das ganz große Glück, in einem noch relativ kleinen Team mich total ausprobieren zu können.
Toll.
Und ein Team aufzubauen und das erste Mal Führungserfahrung zu sammeln und da Fehler zu machen und Dinge gut zu machen und alles, was dazugehört. Und nach 2,5 Jahren ist dann aber in mir so ein bisschen das Gefühl gewachsen, dass ich eigentlich Lust habe, mich nochmal thematisch in andere Themen reinzuwerfen. Weil ich habe mich da halt wahnsinnig viel mit so Fragen beschäftigt. Welche neuen Startups gibt es? Wer hat Finanzierungsrunden gemacht? Wer wurde an wen verkauft? Und so weiter und so fort. Also Wirtschaftsjournalismus eigentlich mit dem Fokus auf Startups. Das fand ich auch total spannend und habe viel gelernt dabei. Aber dachte dann irgendwann so, ja, gibt vielleicht noch hier und da Themen, die mir so ein bisschen näher sind. Und dann war ich damals mit meinem ehemaligen Chef darüber ins Gespräch gekommen und die Überlegung war zunächst irgendwie unter dem Dachverlag von Gründerszene ein eigenes Vertical nochmal zu machen mit einem Produkt für Frauen. Noch gar nicht so richtig definiert, was das wäre. Und dann war es aber so damals, dass sich diese Möglichkeit nicht mehr so richtig ergeben hat, weil es klar war, dass Gründerszene selbst verkauft wird an eine andere Firma und es darauf einen sehr starken Fokus geben wird. Und dann er rief mich so an, hey Nora, lass uns mal frühstücken gehen morgens. Und dann saß ich da so und dann meinte er so, ja, also diese Möglichkeit, über die wir jetzt ein paar Monate gesprochen haben, die gibt es nicht mehr. Du kannst jetzt entweder bleiben oder du ziehst von dann und machst es selbst.
Wow.
Und ich war halt so, was? Puh, okay, selbst? Oh, das ist ja dann mit ganz viel Risiko verbunden, gar nicht mehr das feste Gehalt haben, alle Entscheidungen selbst treffen müssen.
Ja.
Ganz viele Sachen machen, die ich gar nicht kann. Finanzen, alles, was dazugehört.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, dass ich super verwirrt war an diesem Tag und überhaupt nicht meiner Rolle nachkommen konnte. Und dann irgendwie so in der Mittagspause saß ich dann auf der Bank vor unserem Büro und Suse, die ich schon vor Gründerszene relativ lange kannte, aber mit ihr auch dann bei Gründerszene zusammengearbeitet habe, hat sich dann so neben mich gesetzt und meinte irgendwie so, ja, du wirkst irgendwie strange heute, was ist los und so. Und da sie eben auch eine Freundin von mir war, habe ich dann ihr berichtet, was meine Challenge ist.
Ja.
Und dann meinte sie so, also auch wenn das jetzt noch alles gar nicht so definiert ist, aber ich hatte Lust darauf, das mit dir zu machen. Und das war halt so eine... Auf der einen Seite, vielleicht hätte ich mich eh ein paar Tage später mit ihr darüber unterhalten. Das lässt sich ja immer nicht beantworten, retrospektiv gesehen. Aber es war so ein glücklicher Moment, der sich so gefügt hat. Weil wir haben mehr oder weniger auf dieser Bank innerhalb von 10 Minuten entschieden, dass wir das machen zusammen. Und dann ging auch alles relativ schnell. Dann haben wir halt echt so... 2 Monate später im Homeoffice gesessen vor einem weiß blinkenden Word-Dokument und einer leeren Excel-Tabelle und haben überlegt, okay, wie macht man das jetzt eigentlich mit dem Gründen? Ne? wie fängt man damit an? Und dann haben wir wirklich so relativ klassischen Businessplan geschrieben, wie man das auch für so Businessplan-Wettbewerbe und so macht. Und das war aber ganz gut für uns, weil wir uns dadurch, glaube ich, auch so auf etwas gemeinsam committen konnten, was unsere Vision und so betrifft.
Ja.
Ich meine, in der Excel-Tabelle waren wir sehr schnell zumindest Umsatzmillionärin. Das hat sehr viel länger gedauert schlussendlich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber trotzdem sich darüber Gedanken zu machen, was sind so bestimmte Hebel, wie sehen bestimmte Zahlen aus, wie viel Geld muss man eigentlich verdienen, wenn das Team so und so groß sein muss, wie muss sich so ein Team dafür zusammensetzen. Also all solche Fragen, sich dann auch selbst zu erarbeiten, aber auch mit ganz viel Hilfe von anderen Gründerinnen und Gründern, die wir einfach in unserem Netzwerk haben und hatten oder uns dann gesucht haben, war total hilfreich.
Funktioniert das leicht, sich so ein Netzwerk zu erarbeiten in der Gründerszene?
Es lässt sich für mich, glaube ich, schwerer beantworten, weil mein Netzwerk natürlich durch meine Arbeit, die ich davor hatte, sehr natürlich entstehen konnte.
Verstehe, ja.
Aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, über Events und so weiter und so fort, sich daran zu tasten. Aber es passiert nicht einfach so. Ne? Also ist ja immer, wie es ist. Ne? Also wie entstehen Netzwerke und auch professionelle Netzwerke? Das dauert total. Mit der Zeit kommt das einfach. Ich glaube aber, ein guter Ansatzpunkt ist immer, wenn man darüber nachdenkt, möchte ich selber was gründen oder nicht. Es hat, glaube ich, fast jeder oder jede irgendjemanden in seinem Netzwerk, in seinem Freundesbekanntenkreis, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Und da irgendwie anzufangen und sich dann erstmal mit Leuten darüber zu unterhalten, Dinge zu lesen und sich da auch selbst weiterzubilden, ohne dass man dann immer direkt auf jemand Fremden zugeht und gleich so fragt, oh, wie hast du das gemacht? Weil die Zeit von den meisten Gründerinnen und Gründern ist eben natürlich auch jetzt nicht riesengroß und wir kriegen alle krass viele Anfragen. Aber sich so mit Leuten zu umgeben, die vielleicht auch gerade an dieser Schwelle sind, selbst was starten zu wollen und so, das ist, glaube ich, super hilfreich. Und ist Arbeit, aber ist auf jeden Fall möglich.
Und als ihr da über diese Excel-Tabelle und dem Word-Dokument gesessen habt, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Wie waren da so eure Gefühle?
Auf der einen Seite super magisch, weil ich glaube, in so einem Anfang, das finde ich immer, liegt so ganz viel Magie und alles ist möglich und weiß nicht, wir können die Welt erobern und verändern Gefühle und auf der anderen Seite ganz viel Überforderung, so, oh Gott, wie machen wir das, wie funktioniert das, wie funktioniert dieses und so, ne, ganz viele To-Dos, die man noch nie vorher gemacht hat.
Ja.
Also beide diese Gefühlswelten habe ich da irgendwie empfunden.
Und dann ging es los.
Ja, und dann ging es los, genau. Und dann war eben auch sehr klar, also unsere Grundidee von Edition F war und ist eigentlich bis heute immer noch, dass wir gesehen haben, dass es in der Medienwelt einfach eine riesengroße Lücke gab. Auf der einen Seite relativ klassische Frauenmedien, die ich auch gerne konsumiere und durchblättere und so, aber die mich intellektuell immer wenig herausgefordert haben mit irgendwie relativ flachen Beziehungstipps oft, Mode, Beauty, Diättipps und so weiter und so fort. Das hat mich irgendwie nicht befriedigt, weil ich so empfunden habe, die Frau von heute ist irgendwie eine andere, wenn ich so von mir ausgegangen bin und von allen Frauen, die ich so kenne. Und auf der anderen Seite eben der klassischen Wirtschaftsmedien, die auch so super stereotyp funktionieren. Ne? Also meistens ein Mann auf dem Cover, dann meistens auch noch ein weißer Mann mit einem grauen Anzug und es ist auch irgendwie so erwartbar und so wenig, habe ich mich selbst davon angesprochen gefühlt, dass wir einfach gesagt haben, es gibt so viele tolle Frauen da draußen und die brauchen eine Bühne.
Ja.
Und wir wollten diese Bühne irgendwie mithelfen zu bereiten.
Schön.
Ja. Genau, und so ist dann eben das Magazin entstanden und daraus dann aber eben auch der Bereich Event, der einfach total wichtig ist und der für mich auch bis heute so mit den schönsten Erlebnissen auf jeden Fall immer noch verbunden ist. Weil in der digitalen Welt ist vieles immer so abstrakt. Und
ja.
Es ändert sich viel, wenn man sich dann auf einmal live sieht. Und ja, und diese ganz persönliche Begegnung hat, macht einfach einen Unterschied.
Hast du das Gefühl, dass das leicht war, diese Eventbranche da zu erobern? Oder war das schon schwierig am Anfang? Habt ihr euch da ein professionelles Team noch geholt, irgendwie eine Eventagentur? Oder habt ihr das wirklich?
Wir haben alles selbst gemacht.
Oh, wow.
Nicht alles. Also zum Beispiel jetzt bei unserer großen Konferenz, da hatten wir dann schon eine Agentur, die die Produktion unterstützt hat, weil da gehören dann auch eine Sicherheitsplanung dazu und all sowas. Das können wir nicht. Selbst jetzt von unserem eigenen Team her, aber was die Inhalte angeht und ganz viele andere Fragen rund um Marketing und so, das haben wir alles selbst gemacht. Oder auch Deko-Geschichten und so welche Sachen. Also da haben wir irgendwie viele Talente bei uns im Team vereint gehabt und das konnte dann auch so wachsen, weil wir haben ja nicht gleich angefangen mit 4.500 Menschen, sondern haben schon angefangen, erstmal eher kleinere Events zu machen mit 300-400 Gästen und so.
Ja.
Und deshalb konnte das dann auch über die Jahre so ganz gut wachsen und man ist sich da immer sicherer geworden mit Dingen. Was, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so ist.
Ja.
Dass man da sich so annähert. Aber ist das leicht, da anzukommen? Also es klingt immer alles so toll, aber es ist ja jetzt auch nicht so. Das erste Jahr haben wir ungefähr plus minus null gemacht mit der Konferenz. Und im zweiten Jahr hatten wir einen kleinen Gewinn.
Ja.
Aber auch keinen, wo ich jetzt sagen würde, oh, es ist alles voll leicht und wir sind da mega drin angekommen. Und das war richtig harte Arbeit. Also es ist schon nicht nur die 3 Tage vorm Event, sondern echt, das ist so ein Jahr Arbeit, so ein Event.
Und es ist auch so heftig, wie lange es dauert, bis man so wahrgenommen wird, wie es berechtigt wäre. Ne? Das finde ich immer so wieder so erschreckend.
Ja, ich finde, also es ist so unterschiedlich zu betrachten. Also auf der einen Seite hatten wir wirklich das Glück, dass ganz früh schon ganz viel Aufmerksamkeit auch medial da war. Und das war auch teilweise sehr wohlwollend, würde ich sagen, und gar nicht so kritisch. Und ich muss eher sagen, dass die richtig kritische Berichterstattung so in den letzten 1-2 Jahren kam. Viel mehr das Gefühl hatte, wir haben noch so ein, was einigermaßen funktioniert und so. Und wo man aber merkt, mit so einer bestimmten Größe und einer bestimmten Jahresanzahl an Unternehmensjahren werden auch die Augen, die darauf gucken, ein bisschen kritischer.
Auch spannend, ne?
Ja. Aber was vielleicht auch okay ist, ne? Ich glaube, dass oft an Journalistinnen und Journalisten, also ich finde es total gut, wenn kritisch auf Dinge geguckt wird, sonst wäre ich ja selbst auch kein Medienmensch. Aber das etwas, das habe ich auch in meiner Arbeit selber bei Gründerszene sehr stark gemerkt. Ich hatte nie selber ein Unternehmen gemacht, habe aber darüber geschrieben. Ich habe heute eine ganz andere Perspektive auf meine Arbeit von damals. Ich hätte viele andere Fragen gestellt und viele Sachen anders verstehen können. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, ne?
Also
das kann man ja als Journalist nicht jeden Beruf, über den man vielleicht mal schreibt, selber vorher ausgeführt haben. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir aufgefallen ist.
Wie geht man, also wie seid ihr damit umgegangen, wenn man kritisiert wird für Sachen, wo du auch bestimmt sagst, nicht gerechtfertigt oder du es ganz anders siehst?
Manchmal haben wir es dann einfach über unsere Kanäle nochmal selbst beschrieben. Also vielleicht ist auch dieser Achterbahn-Podcast, den wir machen, so ein bisschen so ein selbstheilender Podcast, weil wir da eben sehr offen, glaube ich, über viele Höhen und Tiefen so sprechen, wie wir eben auch auf unternehmerischer Seite durchgelebt haben oder immer noch durchleben. Und auf der anderen Seite habe ich mich schon manchmal auch geärgert und wahrscheinlich auch zu viel geärgert und so und dem dann eigentlich eine viel größere Aufmerksamkeit gegeben, als es unbedingt hätte sein müssen. Aber es ärgert einen dann manchmal einfach, ne? Weil man
klar.
So das Gefühl hat, das ist so falsch. Also da gab es dann irgendwie auch mal einen Artikel, da stand so drin, ja, kurz vor der Insolvenz und so. Und das war halt in einer Phase, in der wir eigentlich uns schon viel stärker wieder erholt haben. Und, ja, und das nervt dann.
Natürlich. Ne?
Weil man irgendwann auch so will, dass es vorbei ist, dieses Thema. Und dass, man, ja, dass das auch gesehen wird und auch anerkannt wird, dass es eigentlich zum Unternehmertum eben auch dazugehört, schwere Entscheidungen zu treffen. Aber dass auch anerkannt wird, dass wenn man das gemacht hat und es sich wieder nach oben entwickelt, ja, dass es die richtigen Entscheidungen waren. Denn man trifft auch viele falsche Entscheidungen. Ja. Das ist einfach so.
Aber findest du allgemein noch, dass in unserer Gesellschaft oder beziehungsweise in der Wahrnehmung von der Presse da auch ungern einfach gelobt wird für solche Sachen? Oder dass wenig Anerkennung auch stattfindet dafür, dass man nicht aufgibt, sondern sagt, wir gehen weiter oder wir suchen andere Wege? Weil ohne dass ich da mich da wirklich auskenne, nehme ich das oft so wahr, dass selten gesagt wird, guck mal, wie toll, die rappeln sich auf oder die formieren sich anders und sie sagen eben nicht, wir lassen es. Und das, finde ich, ist ja eine Wahnsinnsstärke.
Ich glaube, dass das insgesamt in der Mentalität bei uns sehr tief verflochten ist. Also dieses, dass Scheitern etwas Schlechtes ist, ja, über das man nicht redet und dass eigentlich dieses höher, schneller, weiter eigentlich das ist, was positiv gesehen wird oft,
ja,
und nicht unbedingt dieser nachhaltige Aufbau oder auch das Ausprobieren von Dingen. Ne? Ja, das, glaube ich, führt auch dazu, dass viele Leute Angst davor haben, selber zu gründen. Weil, also in den USA ist das sehr anders beispielsweise. Ne? Also viele, ich weiß nicht mehr, woher das Zitat stammt, aber es gibt so ein Zitat, was in so eine Richtung geht wie, also eigentlich muss man 8-mal gründen, um einmal erfolgreich zu sein.
Toll.
Wenn man
ja
das in Deutschland sagen würde, dann würde jeder so sagen, okay, sorry, also spätestens am 3. Anlauf hätte ich mal gemerkt, dass es nichts für mich ist oder so. Ne? Aber genauso ist es eben auch von den Zahlen her. Also jede, ich glaube, nur jede 7. oder 8. Gründung übersteht die ersten 5 Jahre. Und das sind so, ja, Sachen, da redet man gar nicht drüber. Was auch vielleicht gut ist, weil ich bin auch mit einer viel größeren Naivität in die Gründung reingegangen und dachte, ja, irgendwie, ja, das funktioniert schon. Auf der anderen Seite, obwohl, es stimmt nicht richtig. Ich hatte schon auch große Angst, vor allem vor diesem Scheitern.
Ja.
Ja. Das schwingt irgendwie mit, aber es ist eigentlich schade.
Super schade. Aber ich finde gleichzeitig, und das musst du auch mal sagen, wie du es wahrnimmst, ich kann es jetzt nicht benennen, ist es ein Jahr, ist es ein halbes, vielleicht auch durch Corona, ist eine ganz andere Bereitschaft oder auch so eine Sehnsucht, dass ich das Gefühl habe, dass viele von uns das schätzen, Ehrlichkeit irgendwie so auch in Unternehmen wahrzunehmen und mehr interessiert sind an den Persönlichkeiten hinter den Unternehmen und das auch wertschätzen. Aber vielleicht ist das nur auch in meiner kleinen Bubble, dass ich das so wahrnehme.
Nee, ich glaube, die Wertschätzung dafür war schon immer da. Nur wenn man sich klassischerweise Interviews und so anhört, dann sind das eben ganz oft PR-Interviews, die halt einfach sehr vorsichtig agieren, was ich auch, ja, nachvollziehen kann, weil natürlich das viele Implikationen auch auf dein Unternehmen haben kann, wenn du bestimmte Fehler eingestehst, wenn du Rückschläge eingestehst und so weiter und so fort. Das macht auch was mit deinem Team, das macht was mit künftigen Bewerberinnen und Bewerbern, das macht was mit möglichen Partnern und so weiter, ja, und so fort. Also das ist auch nichts, was man einfach leichtfertig machen sollte. Insofern ist es total verständlich, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer eher dazu übergehen, so zu tun, als wäre immer alles gut. Es ist total nachvollziehbar,
ja,
dass jetzt bei uns die Leserinnen und Leser oder Kundinnen und Kunden das eigentlich als positiv erleben, wenn es auch ein Eingeständnis gibt von Fehlern oder beschrieben wird, dass nicht immer alles so einfach ist, wie es dann scheint,
ja,
war, glaube ich, schon immer da. Aber es ist, glaube ich, diese Sorge davor, welche Konsequenzen es haben kann.
Wenn man sich das so klassischerweise anschaut, ob das nun Frauennetzwerke sind oder Female Empowerment-Projekte, Bei euch gab es auch immer schon bewusst Männer, oder? Also, weil das ist mir positiv aufgefallen.
Ja, sogar zu wenig, finde ich eigentlich. Ne? Also, den Feminismus, den ich als Feminismus für mich verstehe, ist eben einer, der absolut sagt, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft an Veränderungen arbeiten. Mhm. Und da müssen Männer unbedingt Teil von sein. Und es bringt nichts, aneinander vorbeizureden. Deshalb ärgere ich mich manchmal eigentlich sogar, dass die vielen tollen Inhalte, die wir machen, sowohl im Bereich Online-Magazin, aber auch bei unseren Events, dann eben doch überwiegend von Frauen gelesen und konsumiert werden.
Ja.
Weil eigentlich müssen wir miteinander über vieles reden und nachdenken, um da auch Dinge zu verschieben. Und jetzt ist es sehr oft so, ich erinnere das noch aus dem Job eben, den ich davor hatte, da war ich oft auf Gründerkonferenzen und so, und da waren dann irgendwie 90% Männer. Und bei uns sind 90% Frauen, und manchmal denke ich mir so, am besten wäre es von den Ergebnissen und vom Dialog her, wenn man beides zusammenstecken würde. Denn es gibt ja wahnsinnig viele Ideen in ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ne? Also sei es, und da ist ja auch Geschlecht nur eine Dimension von, ne? Also da gehört irgendwie unbedingt die Herkunft dazu, da gehört irgendwie das Alter dazu, dazu gehört, ob man alleinerziehend ist oder nicht, ob man überhaupt Familie hat. Da gibt es so viele Dimensionen von, die in unserer Gesellschaft drinstecken und die alle gebraucht werden. Deshalb hatte ich auch vorhin mal gesagt, mir ist es eigentlich gar nicht divers genug. Ne? Also auch wenn es so scheint, da sind viele unterschiedliche Frauen, klar, und jeder ist individuell, absolut. Aber am Ende ist es natürlich doch irgendwie eine Blase.
Kannst du beschreiben, gab es mal Reaktionen, wo Männer überrascht waren, dass du sie dann auch ganz klar da haben möchtest bei irgendeinem Event? Oder ist es für die immer ganz selbstverständlich? Und gab es auch Situationen, wo Frauen überrascht waren?
Also es gab sowohl bei Frauen als auch bei Männern schon Personen, die gesagt haben, nee, sehe ich nicht für mich oder wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass Männer trotzdem viel schneller Ja sagen, wenn man sie fragt.
Ah ja.
Ja, ich habe da ja so ein bisschen eine These zu entwickelt, die heißt, dass Frauen, glaube ich, eben auch von mir ausgehend und auch von Gesprächen, die ich in der Vergangenheit schon geführt habe, um sich auf eine Bühne zu stellen, sehr viel Sicherheit brauchen in dem Thema. Also man möchte wirklich 100% fachkenntlich sein.
Ja.
Was nie möglich sein wird. Ne? Also egal zu welchem Thema. Ja. Sei es dein Steckenpferd-Thema. Ja. Das geht gar nicht. Du kannst nie alles wissen und alles mitbekommen haben und jeden kennen in der Branche. Und deshalb jede Frage am allerklügsten beantworten. Was Männer, glaube ich, ein bisschen stärker schon für sich erprobt haben, ist selbst, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wenn einem zum Beispiel eine Frage gestellt wird, auf die man die Antwort nicht weiß. Es gibt ja eh meistens, außer bei faktischen Sachen, keine allgemeingültigen Antworten. Aber dann kann man entweder sagen, dafür bin ich gar nicht die richtige Ansprechperson. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das finde ich sehr mutig, das einfach manchmal zu machen.
Ja.
Oder aber, und das ist ja der Trick, den wir sehr viel von Politikerinnen und vor allem Politikern sehen, oder auch in Talkshows und so, einfach das zu antworten, was man halt loswerden wollte auf diesem Panel. Egal, welche Frage gestellt wurde.
Super, ja.
Und ich sage gar nicht, dass ich das gut finde, weil eigentlich sollte man natürlich eher auf die Frage eingehen. Aber wenn man das Gefühl hatte, man wurde halt noch gar nicht das gefragt, was man unbedingt mal sagen wollte, dann ist das durchaus zu empfehlen, das einfach mal so rumzudrehen. Zu sagen, ah ja, interessante Frage und übrigens, wie auch immer.
Was ich mich gefragt habe, ob ihr am Anfang dieser Gründung darüber nachgedacht habt, ich versuche das gerade so einzuordnen zeitlich, ob wir da schon so sehr im Instagram, LinkedIn und in diesem ganzen jeder ist eine Person sind oder nicht. Ich glaube wahrscheinlich nicht. War dir und deiner Partnerin bewusst, wie sehr auch ihr als Person damit assoziiert wird? Und war dir das recht oder bist du da reingewachsen? Weil es ist ja immer auch, oder wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte, dass mir viele sagen, dass sie eigentlich immer auch neben dieser Brand oder neben der Firma oder neben der Zeitung auch immer privat, sei es mit einem eigenen Instagram-Account oder sei es mit irgendeiner eigenen Präsenz, auch in die Öffentlichkeit müssen. Mhm. Hast du da eine Haltung zu? Findest du das gut? Verstehst du das Interesse der Menschen und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, wir haben uns ja gerade lustigerweise einen Monat sehr intensiv bei Edition F Plus genau mit dem Thema beschäftigt.
Ja, ja, ich weiß.
Auf Sendung sein und wie viel möchte man eigentlich von sich da reinstecken und kann es nicht aber total hilfreich sein, weil es ist einfach so, ne? Also wenn ich Themen habe, für die ich stehe oder die mir wichtig sind, dann erreiche ich damit mehr Menschen, wenn ich ein stärkeres, auch digitales Netzwerk für mich aufgebaut habe. Insofern würde ich die, ist so ein bisschen ambivalent für mich. Also ja, mir war das bewusst. Wir haben uns in manchen Jahren stärker zurückgehalten als in anderen, würde ich sagen.
Ja.
Weil ja auch Edition F ist ja nicht Suse und ich, sondern es sind, ist eigentlich jeder im Team und alle KolumnistInnen und so, die wir dann noch haben. Also das ist viel breiter. Und trotzdem ist mir bewusst, dass sowohl bei den größten Erfolgen als auch bei den größten Tiefpunkten sehr viel am Ende auf Suse und mich zurückfällt. Von beiden.
Ja.
Von den Höhepunkten und den Tiefpunkten. Und ich glaube, man muss für sich da so eine persönliche Grenze ziehen. Also es gibt Sachen, die teile ich und da rede ich sehr persönlich drüber, aber es gibt auch Sachen, die würde ich nicht so teilen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit der Redaktion sehr intensiv über die Themen für die nächsten Monate diskutiert, weil wir die jetzt zur Abstimmung stellen wollen bei unserer Community, Themen die eben gerne davon hätten. Und da ging es auch um so Vorschläge wie zum Thema Sex was zu machen, was ein spannendes Thema
natürlich
ist. Aber da habe ich halt gesagt, das ist für mich so eine persönliche Grenze. Klar kann ich jetzt irgendwie fachthematisch über Sex sprechen, aber irgendwie wäre das auch komisch, weil wir in allen anderen Monaten auch sehr persönliche Erfahrungen teilen.
Ja.
Und ich mich dann irgendwie damit nicht wohlfühlen würde.
Ja.
Oder bestimmte Sachen meiner Familie betreffend oder so. Und es gibt einfach bestimmte Grenzen, da will ich nicht drüber gehen. Und ich glaube, das muss jeder für sich definieren. Und ich höre auch gerne mir sehr private Sexgeschichten von anderen Leuten an. Nur ich will sie eben nicht selber teilen.
Ja.
Also ich glaube, das ist, kann beides okay sein. Aber jeder muss da so eine individuelle Grenze für sich finden. Und ich muss sagen, dass das, ich es eher als sehr großes Geschenk wahrnehme, dass auch Leute dann mir persönlich folgen oder sich dafür interessieren, was ich zu sagen habe oder was ich denke oder so. Aber es hat auch super viel mit Erwartungen zu tun. Das kennst du bestimmt auch.
Ja, ja, klar.
Also man hat ja ganz oft irgendwie, die ist so und so. Also jeder, der mir folgt oder der dir folgt, hat wahrscheinlich ein Bild, wie du bist und was so erwartbar ist. Und wenn man das dann so durchbricht und was anderes macht, dann kommt vielleicht so, ah, das finde ich irgendwie scheiße, das habe ich nicht gedacht, dass du so denkst oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Also dieses, und ich bin jemand, ich gefalle auch gerne. Und dann fällt einem das schwer. Ne? Weil am liebsten will ich mich mit jedem mega gut verstehen. Aber man kann nicht jedem gefallen. Das würde nicht funktionieren, weil einfach, weiß ich nicht, Positionen, Charaktere sehr unterschiedlich sind.
Ja.
Und dann gibt es eben Leute, die einem näher sind und Leute, die das vielleicht doof finden, was man macht.
Total.
Das muss man dann akzeptieren.
Ja. Ich habe mich gefragt, weil eines meiner Herzensthemen ist ja auch vor allen Dingen auch Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und wenn ich so Frauen wie dich, also wenn ich das betrachte und mir so dein Leben anschaue, frage ich mich, wie schafft man das? Muss man das aktiv einplanen, dass man Zeit hat für sein Privatleben, dass man Zeit hat für sich selber, für Stillstand, für, okay, mittlerweile können wir alle darüber reden, dass, also als ich klein war, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, heute ist es total okay zu sagen, ich gehe zum Yoga, ich meditiere, ich mache meine Achtsamkeit, aber das war ja vor 5 Jahren in meiner Bubble noch überhaupt nicht möglich zu sagen. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie es in der Geschäftswelt ist. Hast du da einen Umgang für dich, den du teilen könntest? Oder hast du auch vielleicht einen Tipp für Frauen, die unglaublich viel leisten müssen. Ich meine, es müssen alle Frauen, das weiß ich, ja, aber gerade auch noch in dieser Geschäftswelt und gerade auch als Selbstständige, ne?
Also mein Tipp wäre es nicht so zu machen, wie ich es mache, wahrscheinlich. Ja, aber es ist ein bisschen, ja, so, ne? Ich bin echt nicht so gut da drin. Also ich, auch so Sachen, die für andere vielleicht voll banal klingen, feiere ich schon als Erfolg. Also, dass ich inzwischen, wenn ich in den Urlaub fahre, die E-Mails von meinem Handy runter mache.
Ja.
Oder dass ich ab und zu mittlerweile echt mal Sport mache morgens. Weil ich mich, ich weiß nicht warum, aber ich, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ich bin unsportlich und das habe ich durch mein ganzes Leben so durchgetragen. Und deshalb hasse ich es auch bis heute, in so einen Yoga-Kurs zu gehen, weil ich dann immer denke, alle sind besser als ich und dann komme ich mir so blöd vor.
Ja.
Deshalb habe ich jetzt irgendwie für mich und auch erst seit diesem Jahr entdeckt, einfach zu Hause für mich Sport zu machen.
Super.
Da kann mich niemand beurteilen, ich bin nur mein eigener weiß nicht, Feindin in dem Moment und muss mich selber challengen und das funktioniert zum Beispiel echt ganz gut für mich.
Toll.
Und so bewusst irgendwann mal zu sagen, Wochenende ist auch echt Wochenende. Weil das war es nicht immer. Und das ist es jetzt auch noch nicht immer, aber es ist es auf jeden Fall mehr als am Anfang, als wir gestartet haben. Weil auch Suse und ich mittlerweile einfach irgendwie Family haben. Sehr unterschiedliche Familien zwar, weil sie hat ein kleines Kind und ich bin Bonusmama von einer 16-Jährigen. Deshalb ist es schon sehr unterschiedlich. Aber irgendwie auch, dass einfach Familie wichtig ist, dass ich gerne Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringe und all so welche Sachen. Das ist schon mehr da und ich merke auch, wenn ich eine Zeit krass viel gearbeitet habe, dass ich, dass die Konzentration runtergeht, dass die Kreativität runtergeht, dass ich gar nicht mehr, dass ich so tief in Herausforderungen drin stecke, dass ich sie nicht mehr lösen kann.
Ja.
Und dass es dann eben auch wichtig ist, wirklich mal abzuschalten. Und ich war dann Ende letzten Jahres 5 Wochen im Urlaub. Das war auch echt gut, weil ich sonst immer nur mal höchstens 2 Wochen am Stück Urlaub gemacht habe. Und das ist irgendwie zu kurz, weil ich brauche am Anfang auch echt eine Zeit, um runterzukommen und so zu merken, es braucht mich nicht im Büro und ich kann das jetzt mal gehen lassen, diese Themen. Aber ob das die besten Tipps sind, weiß ich nicht. Die sind mir eigentlich nicht... Also ich glaube, man muss es noch besser machen. Und man muss noch mehr auch... Und das ist so ein Prozess, in dem ich gerade auch immer noch voll stark drin stecke, so ein bisschen lernen, dass man selbst bleibt, egal ob man mit diesem Unternehmen oder Job verbunden ist oder nicht.
Ja.
Weißt du, weil wir sind ja gerade in Kurzarbeit und ich habe mich immer, also ich arbeite jetzt halb so viel, wie ich es vorher gemacht habe. Oder manchmal habe ich ja früher noch viel mehr, dann eher 60 Stunden oder 70 gearbeitet. Und so für sich selbst zu respektieren, dass man selbst nicht sich nur durch die Arbeit definiert, sondern ganz viele andere Themen auch super wichtig sind und dass es wertvoll ist, auch mal wieder für sich zu entdecken, was mache ich eigentlich, wenn ich nichts in Anführungszeichen machen muss.
Ja, ja.
Und das ist aber ein Prozess, in dem ich noch gar nicht so fertig bin für mich.
Und der ist auch schwer und schmerzhaft, finde ich auch, ne? Kann er sein.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil man... Ja, man definiert sich schon stark darüber, ne?
Ja,
was
total.
Man so macht und wie man gesehen wird und so. Und dass ich immer sagen toll, ich bin die Gründerin von Edition F.
Absolut, ja.
Es gibt mir was.
Natürlich.
Weil ich natürlich in den letzten Jahren viele Frauen getroffen habe oder auch Männer, die ihnen gesagt haben, alleine nur, wenn jemand sagt, oh, das kenne ich, wow, oder so. Ne? Man hört das natürlich gerne. Also jeder von uns, und ich vielleicht insbesondere, ich bin total anerkennungssüchtig. Ich liebe das, wenn man mir Anerkennung gibt. Und das ist aber so blöd auf der anderen Seite. Weil man, glaube ich, für sich lernen muss, dass man selbst bleibt.
Ja.
Also ich bin nicht schlechter, wenn ich nicht gegründet habe oder wenn ich gerade meinen Job verloren habe oder egal was.
Ja,
oder egal, wo man gerade steht.
Und ja auch noch so viele andere Facetten von Nora so sind, dass sie anerkennenswert sind. Ich glaube, das ist so, so schwer, das zu beleuchten. Ne?
Ja.
Aber das Schöne ist ja, das geht uns ja allen, so habe ich das Gefühl. Ne? Das ist so, in dieser Zeit schwingt das so mit. Und das ist, glaube ich schon, musst du sagen, wie du es wahrnimmst, natürlich noch mal durch Corona extrem aufgepoppt bei vielen von uns. Ne?
Ja, ich glaube auch. Also man war erstmal sehr, also alleine der Fakt, dass man sich nicht mehr getroffen hat und einfach zu Hause war. Und ich meine, ich habe ja dann noch das große Glück, dass ich nicht alleine zu Hause war.
Mhm.
Aber ich glaube, gerade für Leute, die dann vielleicht sogar noch ganz alleine zu Hause waren, ist es noch mal intensiver sicherlich gewesen. Aber auch wenn man zu Hause war mit anderen, weil man irgendwie in einer WG wohnt oder Familie hat oder wie auch immer, in welcher Konstellation man so zu Hause ist, ist es auch voll herausfordernd, weil man natürlich auf einmal so viel Zeit miteinander verbringt, dass da auch Konflikte irgendwie nach oben kommen. Jeder hat mit sich zu tun, mit seinen eigenen Ängsten viel intensiver. Und ich bin ein krass ungeduldiger Mensch. Also ich bin überhaupt nicht gut da drin, sozusagen, ah ja, gut, komm, jetzt warten wir mal ab, was kommt. Und gerade in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, es liegt nicht in meinen Händen und ich bin nicht mehr selber im Driver's Seat, sondern auf einmal bin ich davon abhängig, was die Bundesregierung entscheidet oder irgendwie das lokale Gesundheitsamt oder so, ist für mich wie so ein Kontrollverlust, den ich gar nicht gut finde.
Ja.
Und ich glaube, das ging sehr vielen Leuten so.
Ja.
Dass man irgendwie das Gefühl hatte, man in normalen, weiß nicht, normalerweise hat man gesagt, nächste Woche mache ich das und das. Und da wird die Welt wahrscheinlich ungefähr so aussehen wie heute.
Ja.
Und es war so eine Zeit, oder ist es vielleicht auch immer noch für mich so, wo ich nicht sagen kann, wie die nächste Woche unsere Welt aussieht. Und das finde ich sehr intensiv. Und versuche für mich so die positiven Elemente daraus zu ziehen. Weil ich glaube schon, dass auf der einen Seite dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst und das so stark im Kollektiv und auch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Black Lives Matter und so weiter und so fort einem schon zeigen, in welcher privilegierten eigenen Situation man ist und wie dankbar man auch für vieles einfach sein sollte. Gesund zu sein, Leute zu haben, denen man wichtig ist, dann irgendwie vielleicht sogar noch einen Job, der einem echt Spaß macht. Zumindest Geld, dass man irgendwie sich was Gutes kochen kann. Also so ganz simple Sachen, die ich nicht mehr in ausreichender Form gewertschätzt habe. Also wie schnell habe ich auf einmal gemerkt, für mich war, glaube ich, mit das Krasseste, weil das ist so ein, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann wechsle ich so den Ort. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt von Büro nach Hause gehe, sondern dann versuche ich eher noch mal so ein bisschen weiter weg zu sein, am Meer oder so. Ne? Und diese Phase, wo man auch wusste, egal, wo ich hingehe, das Thema bleibt immer das gleiche und ich kann auch gar nicht so weit weg von da, wo ich jetzt bin.
Ja.
So ein ganz komisches Gefühl für mich war. Und dann habe ich gedacht, krass, all die Urlaube und all die Momente, die ich so hatte in den letzten Jahren, habe ich in diesen Momenten, wo sie da waren, gar nicht so, also klar, geil Urlaub, aber gar nicht als so besonders wahrgenommen, wie sie, glaube ich, waren. Ja. Das ist so das, was ich für mich irgendwie gespürt habe, dass ich das gerne lernen würde, mehr wieder im Moment zu sein, Momente anzuerkennen, auch mal da drin zu verweilen und nicht immer gleich. Das ist so eine Gefahr, die, glaube ich, auch im Unternehmertum steckt, dass man immer schon 5 Schritte weiter ist im Kopf.
Ja. Hast du gemerkt, dass du vielleicht andere Wünsche noch hast oder andere Sehnsüchte, die hochgekommen sind, die für dich überraschend waren?
Ich glaube, ich habe schon das Glück, dass ich natürlich irgendwie mit dem, was ich mache, auch mich sehr intensiv mit den Inhalten beschäftigen kann, die mir Spaß machen. Jetzt trifft das nicht auf alles gleich zu, ne? Weil man hat natürlich auch immer wieder, was weiß ich, herausfordernde Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche oder strategische Entscheidungen zu treffen und so, ne? Oder Finanzthemen und so. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsfeld auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen beschäftigen wir uns mit den Themen, mit denen ich mich auch beschäftigen würde. Das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn ich nicht arbeiten würde.
Ja, das war schön, ne?
Und das ist halt wertvoll auf jeden Fall. Ja, ich glaube, meine Sehnsucht ist noch ein bisschen größer geworden, vielleicht auch in Zukunft einfach mal um, weiß ich nicht, 14 Uhr zu sagen, ich gehe jetzt.
Ja, ja.
So. Mhm. Sehr banal, aber das hätte ich mir irgendwie nicht erlaubt. Also ich hatte manchmal, auch wenn, was weiß ich, ich hatte dann irgendwie Maniküretermin und der ging dann nur um 17 Uhr.
Ja.
Dann habe ich mich fast gefühlt, als müsste ich bei meinem Team mich entschuldigen, was ich total blöd finde, weil das ja dann auch suggeriert, dass es mein Team auch so machen muss.
Stimmt.
Ja. Und das ist eigentlich scheiße, weil ich eigentlich wir eigentlich eine Unternehmenskultur aufbauen wollen, in der es halt okay ist, dass man nicht sagen muss, wenn man dann irgendwie ein oder zweimal, das kann jetzt nicht wöchentlich stattfinden, aber ein oder zweimal im Jahr einen Kater hat, weil man irgendwie noch einen lustigen Abend mit einer Freundin hatte oder so, sagen muss, man ist krank oder sich ins Büro schleppt und dann da sitzt, aber eigentlich gar nichts macht. Sondern ich finde es eigentlich viel besser, wenn man dann sagen kann, ey, ganz ehrlich, geht nicht heute.
Ja, ja.
So, weißt du, also zu so einer Mentalität zu kommen und da muss man bei sich selbst anfangen. Und das habe ich halt nicht immer gut genug gemacht. Da habe ich viel durch Suse gelernt, muss ich sagen, weil sie als Suse Mama geworden ist, natürlich bestimmte Sachen einfach nicht mehr ging. Und das hat sich auch komisch für mich am Anfang angefühlt, dass sie weniger da war und weniger gearbeitet hat. Ja,
das glaube ich.
Und irgendwann meinte sie dann so, ja, aber sagt dir ja keiner, dass du jetzt noch hier sein musst. Du könntest das ja auch sagen. Aber du bist die Einzige, die dir das erlauben kann. Weil es verbietet dir niemand.
Ja.
Aber sich das selbst zu erlauben, ist auf jeden Fall ein Weg. Keine Ahnung, ob ich das in Zukunft besser machen werde. Ne? Aber zumindest bin ich irgendwie an dem Punkt, dass mir das so ein bisschen klar geworden ist.
Toll. Ja. Ganz toll, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da hat sie total recht mit gehabt. Ne? Also es kann mir niemand, weil ich bin ja nun mal meine eigene Chefin, kann mir niemand anders erlauben, außer ich.
Ja, Wahnsinn.
Man muss es selbst machen.
Das ist so schwer, ne? Ich habe mich gefragt, wie fühlt es sich an, wenn man dann da sitzt und weiß, ihr hattet ja wahrscheinlich eine Jahresplanung, gerade im Eventbereich.
Ja.
Am Anfang war es ja noch so, man wusste es nicht, alle haben ja überlegt, ob sie es irgendwie weiter schieben im Jahr.
Ja.
Gut, ihr habt ein Online-Magazin, Gott sei Dank. Mhm. Das ist wahrscheinlich so der erste Gedankengang, ne? Ihr seid kein gedrucktes Magazin. Wie hat sich das angefühlt? Und das muss doch unfassbar traurig auch gewesen sein. Oder weil da ja auch wahrscheinlich eure gesamte Leidenschaft drin steckt.
Ja, ne? Klar, da steckt es schon auch vor allem in den Events.
Ja.
Schon so mindestens 6-7 Monate Arbeit.
Ja.
Oh Gott, also das Programm stand eigentlich schon. Und dann sind damit natürlich auch ganz viele Liquiditätsfragen einfach verbunden. Ne? Also was passiert, wenn wir jetzt alle Tickets zurückzahlen müssen? Wie reagieren Partner? Ist es möglich, die vielleicht auf digitale Sachen zu shiften oder nicht? Was passiert, wenn alle Partner sagen, nee, das wollen die nicht? Dann sind wir sofort pleite und so. Also all diese Gedanken.
Ja.
Was ist mit der Location? Müssen wir die bezahlen oder nicht? Und ganz, ganz viele Sachen, die dann irgendwie auch auf organisatorischer Ebene zu tun sind. Gleichzeitig das Gefühl, dass man dem Team natürlich auch eine Vision geben will.
Ja.
Also wie werden die nächsten Monate sein? Und die ist bis heute nicht zu 100% vorhanden, weil einfach Sachen unsicher bleiben und immer noch sind. Und also ich muss sagen, wir haben ja sehr lange gehadert und wir haben dann irgendwann entschieden, unseren 25-Frauen-Award, den wir ja auch noch machen, wo wir ja immer jedes Jahr 25 Frauen auszeichnen zu einem Schwerpunktthema, dass wir den, der wäre jetzt gewesen im Juni, was haben wir heute?
Warte.
Den 11. Ja. Also nächste Woche wäre das gewesen, dieses Event. Und den haben wir als erstes abgesagt. Da waren auch schon die Einladungen versendet worden und so. Ne? Also ja, mhm. dann halt wieder allen schreiben, nee, doch nicht und so mhm. aufgrund der aktuellen Situation mit den Partnern ins Gespräch gehen, ja. auch da mit der Location, mit Catering absagen, wo ja auch überall Menschen ja, ja. dranhängen und so, ne? Ja. Und wo man weiß, ey, scheiße. Und ehrlich gesagt, ist mir auch deshalb so ein wichtiger Tag ist, weil da halt einfach die Frauen auf die Bühne kommen, die diese Bühne brauchen, verdient haben und die mhm. die ich dann ja auch oft zum ersten Mal in live kennenlernen kann. Ja. Und was ich einfach super wichtig finde. Also nicht, dass ich die live kennenlerne, sondern dass sie diese Bühne bekommen. Mhm. Und dann eben auch die ganze Arbeit, die das Team da schon reingesteckt hat. Mhm. Und was einfach wehtut, ne? Krass, ich habe jetzt irgendwie da monatelang auf so ein Thema gearbeitet und mhm. alles ist kurz, es war fertig im Endeffekt, ne? Es war nicht mehr viel zu tun. Und dann sagen zu müssen, geht nicht. Und dann hatte ich aber relativ schnell das Gefühl, es die richtige Entscheidung war. Und mit dem Female Future First Day, der hätte ja am 10.10. stattfinden sollen dieses Jahr. Mhm. Und da war am Anfang unsere Hoffnung echt noch groß. Und dann haben wir angefangen, mit ganz vielen anderen Eventveranstalterinnen und Veranstaltern zu sprechen und immer zu überlegen und so, und mhm. wie macht ihr das jetzt? Und ja. Dann haben wir aber sehr schnell natürlich auch gemerkt, wir haben plötzlich, die ersten Monate lief super mit dem Ticketsale und wir hatten irgendwie 25% mehr Tickets verkauft Toll. Als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt und so. Und auf einmal haben wir aber keine Tickets mehr verkauft. Ach, 3-4 pro Woche vielleicht.
Das heißt, die Leute haben reagiert?
Die Leute haben reagiert. Und alle Partner, mit denen wir kurz vorm Closing waren und so, ja. haben auf einmal gesagt, also das ist jetzt bei uns alles on hold für Events und so. Und ich sehe eben, okay, aber um dieses Event zu realisieren, habe ich alleine an externen Kosten über ja. 500.000 Euro und habe dann aber auch natürlich, weil viele, viele, viele Leute im Team darauf arbeiten, auch noch ganz viele interne Kosten, die darauf laufen. Mhm. Und dann war ganz lange diese Abwägungszeit. Und irgendwann hatten wir es dann für uns entschieden und haben dann angefangen, allen Partnern erstmal Bescheid zu geben, allen Dienstleistern und dann den Ticketkäuferinnen und Käufern. Und genau, die haben jetzt auch ihr Geld zurückerstattet bekommen und so. Und dann aber der Moment, als wir es so öffentlich gemacht haben, ja. war, da musste ich auf einmal weinen.
Ja, na klar.
Es war ganz komisch,
ja.
weil auch dieser Tag einfach so ein besonderer Tag mhm. für mich ist und auch ja. diese ganze Arbeit und so. Und natürlich, weil bei uns eben 60% unserer Einnahmen mit Event verbunden sind. Natürlich. Ich auch wusste,
oh Gott, ja.
es gibt jetzt kein anderes Modell, was uns die Möglichkeit verschafft, diese Einnahmen auszugleichen, mhm. weil auch im Bereich Werbung ist alles weggebrochen. Mhm. Alle Kampagnen für dann März, April, Mai, es wurde fast alles abgesagt. Und jetzt fängt es langsam wieder an. Ne? Mhm. Also jetzt spürt man aber auch lange noch nicht auf dem Niveau, wo es vorher war. Mhm. Und das ist natürlich, klar, es gibt gute Instrumente in Form von Kurzarbeit und so, aber wie lange, also die Frage, die ich mir immer stelle, wie lange kann ein Team sowas auch aushalten? Mhm. In Kurzarbeit mhm. zu sein, nicht genau zu wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Und jetzt wissen wir ja immer noch nicht, ich meine, ich hoffe es sehr, aber niemand weiß, findet nächstes Jahr wieder Event statt.
Richtig, ja.
Ab wann ist das wieder machbar? Mhm. Müssen wir warten, bis es den Impfstoff gibt? Oder gibt es jetzt wirklich keine zweite Welle?
Ja.
Es gibt ja auch immer noch Events, die noch nicht abgesagt wurden.
Ja, Wahnsinn.
Dieses Jahr, ne? Mhm. Also wir haben dann wirklich abgesagt, als auch klar war, weil wir hatten dieses Jahr, also insgesamt mit Personal und Gästen und so, wären wir über diese 5000er-Grenze gekommen.
Ja.
Und hätten das eigentlich auch müssen, mhm. aus finanziellen Gründen, damit mhm. es sich rechnen kann. Mhm. Und als klar war, weil der Senat in Berlin dann eben auch kommuniziert hatte und so, dass es bis Ende Oktober keine Events in dieser Größe geben darf,
ja.
war eben auch einfach klar, okay, dann geht es auch einfach nicht. Mhm. Und ich muss sagen, ich war wahnsinnig traurig. Mhm. Und manchmal denke ich mir jetzt immer noch, vielleicht hätten wir es doch machen können. Vielleicht hätten wir, aber es ist selten, ne?
Also ja, ja.
Nur wenn ich dann sehe, okay, andere Events sind für Oktober noch angekündigt und so, ne? Dann denkt man so, aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, es wäre nicht möglich gewesen. Ja. Das fällt mir jetzt dann auch wieder ein, weil wir hätten nicht genug Tickets verkauft und wir hätten nicht genug Partner gefunden. Und es hätte uns in größere finanzielle Schwierigkeiten gebracht am Ende. Mhm. Einfach weil dieser externe Kostenblock so wahnsinnig groß ist bei einem Event in der Größe.
Ja.
Ja, und dann ist ehrlich gesagt die Antwort auch schon gefunden. Deshalb war es die richtige Entscheidung. Und zwar hat sich dann eigentlich gut angefühlt, nicht weiter das so halb gar planen zu müssen und da irgendwie entschieden zu sein. Aber es ist wahnsinnig schwer gewesen.
Ja.
Ja.
Wusstest du da schon, was ihr jetzt Tolles macht, oder wusstest du das zu dem Zeitpunkt noch nicht?
Was meinst du damit?
Mit eurem tollen neuen Modell.
Mit Edition F. Ja. Doch, das wussten wir schon, weil das hatten wir verrückterweise auch schon vor Corona geplant.
Ach, wie toll.
Also es ist gar nicht ein Produkt gewesen, was durch Corona entstanden ist.
Ach, siehst du, das dachte ich dann, entschuldige.
Nee, das hat auch durchaus, glaube ich, dann diese Wirkung nach außen einfach gehabt.
Was ja auch nicht schlimm ist, ne?
Was überhaupt nicht schlimm ist. Also ich hätte mir gewünscht, wir wären in dieser Zeit so kreativ gewesen, sowas innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden zu stampfen. Aber ja gut, also wenn man uns das zutraut, finde ich das erstmal super.
Ja.
Aber wir haben schon länger gedacht, eigentlich und auch um nachhaltig, also da spielen 2 Aspekte für mich eine Rolle. Mhm. Wir hatten ja mit der Female Future Force Academy dieses Coaching-Programm, was wir gemacht haben, schon mal ein Produkt, was irgendwie digital war und einfach wahnsinnig gut angenommen wurde und was dann aber schlussendlich nicht mehr so gut funktioniert hat, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und also auf der einen Seite möchte ich eigentlich oder glaube ich, dass Medienunternehmen heute auf jeden Fall auch als eine Einnahmequelle, wenn nicht als die Haupteinnahmequelle, eigentlich die Leserinnen und Leser brauchen. Mhm. Weil das immer dazu führen wird, dass man alles, was man macht, mehr auf die Leserinnenbedürfnisse zuschneiden kann. Und deshalb glaube ich total daran, dass es sinnvoll sein kann, irgendwie mit Bezahlinhalten auch Geld zu verdienen, um dann auch Angebote ausweiten zu können. Und das ist der 2. Punkt. Also einfach die Möglichkeit zu haben, nochmal andere Inhalte auch verstärkt zu machen und sich auch zum ersten Mal nach langer Zeit, weil ich habe mich ja lange auch selber gar nicht mehr mit journalistischen Inhalten beschäftigt, sondern einfach nur mit anderen Themen, mit Sales, mit Event und so weiter und so fort. Mal wieder selbst inhaltlich arbeiten zu können, ist auch schön da. Ja, aber das ist die Idee dazu, dass wir Edition F Plus machen wollen, entstand eigentlich schon davor. Ja.
Aber dann wurde es wahrscheinlich schneller umgesetzt, ne?
Nee, der Termin war tatsächlich wirklich? Von Anfang an der 30. Mai, was auch daran, der 30. März, was auch daran lag, dass genau zu diesem Tag die Female Future Force Academy ausgelaufen ist. Also die letzte, der da Teil von war, war es ab dem 30. März nicht mehr. Mhm. Deshalb wollten wir gerne, wenn wir was Neues machen, das an diesem Tag machen, um das irgendwie so als Übergang zu einem neuen Kapitel so ein bisschen zu sehen.
Das heißt auch, wer grundsätzlich Lust hat, euch zu unterstützen, wäre das eine Möglichkeit,
ja,
unter anderem.
Das ist eine super Möglichkeit. Das ist eine super Möglichkeit für uns, weil wir uns darüber total freuen, aber auch, würde ich sagen, inhaltlich gesehen mit sehr viel mehrwertstiftenden Inhalten, die einem einfach selbst weiterhelfen. Weil was so ein bisschen der Unterschied zwischen den Inhalten ist, die wir kostenfrei redaktionell machen, ist eigentlich, dass wir sagen, wir wollen, es sind immer monothematische Themen, also wir haben uns mit Druck auseinandergesetzt, mit dem Thema Neuanfang. Wir setzen uns diesen Monat irgendwie mit dem Thema auf Sendung sein auseinander. Es wird also nächsten Monat geht es um das Thema Feedback. Also wie gibt man richtig Feedback? Wie nimmt man es richtig an? Es werden noch so Themen kommen rum und um Netzwerken, aber auch sowas wie Einsamkeit und so. Also sehr, sehr viele, ich weiß es ja noch nicht genau, für welche Themen sich die Community schlussendlich entscheidet, werden da folgen. Und wir wollen eigentlich so ein bisschen die Leserinnen und Leser vom reinen Konsumieren der Inhalte ins Machen bringen.
Toll, ja.
Also, dass man so ein bisschen, ne, normalerweise liest man Text und so, und dann, okay, dann ist man vielleicht inspiriert, aber man macht noch nicht so viel damit. Ja. Und wir haben halt immer bestimmte Elemente da drin in Formaten, wie zum Beispiel so ein To-Do, mhm, wo man auch wirklich, da druckt man sich entweder ein Worksheet aus, ein Arbeitsblatt, klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber wo man so ein bisschen selber ins Arbeiten kommen kann und die ersten Schritte für sich umsetzen kann. Mhm. Oder wir haben Videos dabei und so, ne? Also wo, mhm, man einfach noch mal so ein bisschen mehr selber aktiv werden kann, mhm, um sich rund um dieses Thema weiterzuentwickeln. Mhm. Ja.
Und da findet man dann alles, also, ne, wahrscheinlich auf eurer Homepage.
Genau, einfach auf editionf.com und dann gibt es in der Navi einen Button, da steht Edition F Plus. Mhm. Der ist klein und rot und auf den drückt man drauf und dann findet man alle Inhalte und alle Infos, wie man das abschließen kann und, mhm, so weiter und so fort. Und es kostet nur 6 € im Monat.
Warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil das ist ja, wo man sich doch so fragt, warum so wenig?
Ja, haben wir natürlich super viel drüber nachgedacht.
Ja, glaube ich natürlich.
Ja. Preis ist irgendwie gerechtfertigt, was ist so ein Modell? Also wir haben uns, glaube ich, gedacht, es ist irgendwie so wie 2-3 Kaffee kaufen.
Stimmt, und, ja.
Also wenn es den Leuten das nicht wert ist, dann wird es, ja, schwierig langsam. Ne? Aber wir wollten es eben auch für alle möglich machen.
Schön.
Ne? Also wenn man sich so viele andere Abo-Modelle anguckt, wie Spotify und Netflix und so, dann liegen die alle so um die 10 €. Da kriegt man aber natürlich auch sehr viel mehr Content. Mhm. Also natürlich auch so viel, wie man nie konsumieren kann.
Ja.
Und wir wollten da, glaube ich, so zwischenliegen.
Toll, ganz toll. Ja. Hast du das Gefühl, dass in Berlin Frauen sich gut unterstützen in deinem Bereich oder könnte das auch noch mehr sein?
Ja, ich habe schon das Gefühl, mhm, dass es eigentlich ein sehr, sehr gutes Support-Netzwerk gibt. Mhm. Und Gründerinnen, aber auch Gründer da schon echt stark auch zusammenhalten und viel bewegen und so zusammen und man sich gegenseitig Tipps gibt und es da eigentlich eine sehr große Offenheit gibt. Ja, ist mir eigentlich nicht wirklich was anderes begegnet bisher, ja, glücklicherweise. Fand, mhm, ich das immer sehr offen, so vom, mhm, vom Dialog her und so, was ich gut finde.
Und bei Edition F gibt es noch darüber hinaus eine Möglichkeit, euch zu unterstützen für jemanden, der es möchte, über diese 6 € im Monat?
Mit mehr Geld.
Ja, zum Beispiel, ja, genau.
Also uns unterstützt natürlich alles, ne? Also auch wer die 6 € nicht hat oder nicht investieren möchte, wenn man davon erzählt, dass es Edition F, mhm, gibt, wenn man unsere Texte teilt, wenn man, mhm, irgendwie, ne, also all das bringt uns etwas, mhm, wenn man uns bei Instagram folgt, ja, wenn man irgendwie unsere Tweets teilt oder, mhm, unsere Artikel bei Facebook oder LinkedIn oder wie auch immer. All das ist hilfreich, mhm, für uns und natürlich auch für dieses Thema, was einfach wichtig ist,
ja, ja,
Frauen eben eine größere Bühne zu geben. Und man kann aber innerhalb des Edition F Plus Modells auch ein Familienpackage abschließen. Mhm. Dann kauft man 3 Memberships, das kostet dann ein bisschen mehr. Und es gibt auch ein super Heldinnen-Abo,
cool, ja,
wo man einfach das Gleiche bekommt, aber uns ein bisschen mehr supporten, mhm, kann, weil man vielleicht ein bisschen mehr hat zufällig. Mhm.
Genau. Ich finde das toll, weil weißt du, das hat auch so einen Punkt, den viele, glaube ich, mhm, vergessen, dieses... Immer dieser kostenlose Content und Inhalt, mhm, den wir alle genießen in den unterschiedlichsten, ja, Bereichen, ich finde, seit Jahren.
Ja.
Und ich finde das wichtig und auch gut, weil einem dadurch, mhm, glaube ich, auch erstmal bewusster wird, was man in den letzten Jahren genossen hat.
Ja.
Also das ist nämlich, ich glaube, das ist auch gar nicht böse gemeint von den Menschen. Es ist einem gar nicht so klar, finde,
ja,
ich ganz,
nee,
oft.
Ja, glaube ich auch. Ich meine, es gab ja auch sehr lange Jahre überhaupt nicht die Möglichkeit, überhaupt was finanziell zu unterstützen. Ne? Jetzt, mhm, fängt es so an, ein bisschen gelernter zu sein, also von Zeit über Spiegel und so weiter, mhm, und so fort. Die haben jetzt alle eben auch Paid-Inhalte.
Ja.
Und trotzdem muss man sagen, dass es im Journalismus natürlich gerade in Deutschland noch eine ziemlich große Kostenloskultur gibt.
Mhm.
Aber gerade für kleinere Medienunternehmen oder, mhm, auch Podcasterinnen und Podcaster, mhm, oder Blogschreiberinnen und Blogschreiber und so, ist es natürlich krass wichtig, mhm, dass sie sich auch irgendwie finanzieren können, mhm, weil es kostet alles wahnsinnig viel, mhm, Zeit, du weißt das. Ich würde dich jetzt am liebsten fragen, wie du das alles wirklich löst. Aber kannst du mir vielleicht später nochmal erzählen.
Ja, na klar. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du kennst ja bestimmt die Camilla Rondo von Mami Mac, und genau, die hatte ich vor 3 Wochen bei mir im Podcast. Ja. Und die meinte schon, dass sie das schon als Frau, sie meinte natürlich auch selber, sie hat natürlich auch ein klassisches Frauenthema, dass sie das schon wahrnimmt in so Finanzierungsrunden oder in Runden, wo man nur mit Gründern oder nur mit Männern zu tun hat in diesem Bereich, dass sie es schon auch manchmal noch schwierig findet, als so die Frau zu sein.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Genau, mit den klassischen Frauenthemen.
Ja, also, aber das ist für mich ein ganz anderes Thema, ob man sich auf so einer persönlichen Ebene supportet und so. Ne?
Ja, natürlich, ja.
Wenn es um Geld geht, ist es ein anderes Thema auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ich meine, jetzt muss ich sagen, jetzt haben wir unsere letzte Finanzierungsrunde. Also wir haben so ein paar Business Angels bei uns dabei. Das sind so Leute, die privat ihr Geld eben investieren und dann Anteile am Unternehmen dafür kriegen. Und dann die Hoffnung haben, dass wir irgendwann mal Gewinne ausschütten oder das Unternehmen verkaufen oder was auch immer, um das Geld zurückzukommen und im Idealfall vielleicht sogar zu vermehren. Und in all diesen Gesprächen, die wir so geführt haben, war schon oft spürbar, gerade wenn man mit so einem Frauenthema ankommt, dass viele Männer gar nicht für sich so abstrahieren konnten, ob das überhaupt ein Produkt ist, was es braucht. Also das war immer der erste Punkt. Also da muss ich erstmal meine beste Freundin fragen, meine Schwester, meine Tochter, meine Frau. Ja, lustig, so war es auch bei Spanx. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir sagen darf im Podcast oder ob das eine ganz große, verteufelte Sache ist, dass es Spanx gibt. Muss ja jeder für sich entscheiden, ob er das tragen möchte oder nicht. Aber die Gründerin von Spanx hatte auch ganz viele Investorengespräche. Ich meine, das ist ja ein Mega-Erfolg international mittlerweile.
Mittlerweile, ja.
Genau. Und die hat nur Absagen gekriegt und hat dann aber immer Produkte dagelassen bei den möglichen Investoren.
Ja.
Und irgendwann hat einer von den Investoren das dann so zu Hause an seine Frau gegeben und so, hier, oh, weiß nicht, ich habe das hier gekriegt, ich brauche das nicht, ich habe es einfach mal mitgebracht. Und dann war die so begeistert, dass der danach die angerufen hat, die Gründerin, und dann daraus was entstanden ist. Und ich glaube, dass das schon etwas um die Ecke ist. Ne?
Ja.
Also dieses, okay, ich bin, weil gerade als Business Angel, das verstehe ich auch voll, investiert man, glaube ich, oft in die Produkte, die man sich selbst schon immer gewünscht hat.
Ja.
Und jetzt gibt es halt gar nicht so wahnsinnig viele Frauen, die als Business Angel aktiv sind. Es gibt viel mehr, die das könnten.
Ja.
Das muss man auch sagen, aber die sich da vielleicht auch noch gar nicht so rantrauen. Und wie kann ich aus so einer Investmentperspektive an so ein Thema überhaupt rangehen?
Ja.
Aber das ist so das erste Hindernis. Und ich glaube, dann gibt es schon, das ist jetzt nicht offensichtlich so gewesen, aber gab es auch Männer hundertprozentig, die das belächelt haben und so gedacht haben. Ist auch, man merkt auch den Unterschied in den Pitch-Decks. Also es sind diese Präsentationen, die man so versendet. Ne?
Ja.
Wie so eine PowerPoint-Präsentation, wo dann irgendwie steht, was ist mein Produkt, wie ist die Lösung, wie ist das Geschäftsmodell, wie sieht das Team aus und all so welche Sachen. Da sieht unser Pitch-Deck echt anders aus als von anderen Unternehmen. Also da ist halt sehr viel mehr Zahlen oft drin. Und bei uns vielleicht ein bisschen mehr Gefühl und Emotion, weil ich auch tatsächlich finde, dass das so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht, ne? Oder was uns schon abhebt auch von anderen, dass wir eben mehr dieses Community-Gefühl da, glaube ich, drin haben als ein, keine Ahnung, jetzt großer Vergleich, aber ein LinkedIn. Also ich würde jetzt nie sagen, ja, und dann war ich vielleicht schon, aber eher selten. Ich bin Teil von LinkedIn und ich war auf einem LinkedIn-Event und das war irgendwie, ne, also es ist anders. Es ist emotionaler bei uns und das spiegelt sich eben auch wieder. Und ich glaube, dass das einige Investoren sicherlich auch nicht verstanden haben, warum wir das so machen und das vielleicht eher belächelt haben. Aber ich weiß es nicht. Das hat nie jemand zu uns offensichtlich gesagt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das gab.
Ich habe noch ein paar Hörerfragen.
Ja.
Zum einen fand ich ganz süß, aber was heißt süß, das ist ja auch bewertend, aber klar kann man sich Gedanken drüber machen. Inwiefern ist aktuell noch das Thema Kleidung in deinem Bereich ein Thema? Und gibt es sowas wie eine wie eine Kleidung, die du anziehen kannst oder nicht, und wie frei ist das heute?
Ich muss mir Gedanken drüber. Also ich ziehe immer die Kleidung an, mit der ich mich an dem Tag wohlfühle.
Ja.
Das ist so krass, ne? Manchmal zieht man an einem Tag ein Kleid an und denkt so, oh Hammer, ich fühle mich richtig wohl. Mhm. Und dann zieht man zwei Wochen später an, weil man so dachte, oh, da habe ich mich voll gut drin
gefühlt
vor zwei Wochen. Und auf einmal fühle ich mich total schlecht damit.
Mhm.
Aber wahrscheinlich ist eher die Frage gemeint so im Business-Kontext und was kann ich da anziehen.
Genau.
Ich glaube, dass das total darauf ankommt, wo ich mich bewege. Also was verrückt ist, und das ist auch wirklich so, das kann man mal beobachten, dass meistens Frauen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik ab einer bestimmten Ebene keine Kleider oder Röcke mehr tragen.
Wahnsinn, ne?
Ja, also dann sind es meistens einfach Hosen, weil man nicht will, oder Hosenanzüge, weil man nicht will, dass dann auf dem Bild nachher man die einzige Person mit Rock ist und dann vielleicht nochmal, also das ist auch so ein Habitus vielleicht, den man annimmt oder so, aber das würde ich absolut negieren wollen und sagen wollen, natürlich gehört zu entsprechenden Kreisen auch eine entsprechende Garderobe,
ja.
Kann man dann vielleicht nicht irgendwie mit einem wahnsinnig großen Ausschnitt oder kurzen Kleid oder so, weil das einfach unangemessen wäre. Fände man auch komisch, wenn ein Mann mit kurzen Hosen zu speziellen Meetings kommen würde oder so. Aber am Ende muss man, glaube ich, anziehen, womit man sich selbst wohlfühlt. Und mir hilft es irgendwie, so zwei, drei Outfits zu haben, wo ich weiß, da bin ich immer irgendwie auf der sicheren Seite. Und die sind dann eher basic. Und da kann man gar nichts mit falsch machen.
Ja.
Also ich glaube, wenn man da irgendwie so ein Outfit für sich hat, dann ist das total cool. Aber ich finde es auch cool, wenn irgendwie zu einem wichtigen Meeting mal jemand mit einem Kapuzenpullover kommt oder so. Weißt du, am Ende denke ich mir, wir sind alle Menschen und man sollte man selbst sein. Also ich glaube, das Schlechteste ist, sich zu verkleiden. Man merkt, wenn sich jemand nicht wohlfühlt in dem, was er trägt.
Und die nächste Frage war, wenn man unsicher ist und man weiß, aber man muss beruflich Netzwerken und man ist schüchtern, was wir ja schon eingangs hatten, was du da raten würdest. Und auch so die Frage, weil ich sage das auch oft und in ganz vielen Netzwerkratgebern, wenn man das liest, wird ja immer dir geraten, geh alleine zu Events.
Ja, das würde ich nicht raten zum Beispiel.
Ja, siehst du, spannend. Ja.
Ja, also ich würde eher raten, wenn es möglich ist, jemanden mitzunehmen. Das ist dieser Sicherheitskreis, den man dann halt immer dabei hat und zu zweit kommt man. Und dann aber trotzdem natürlich proaktiv zu sein und sich zu öffnen in eine andere Richtung.
Ja.
Weil man kann immer zu seiner Sicherheitsinsel wieder zurückgehen. Wenn es aber nicht möglich ist, und das ist ja oft nicht möglich, weil man vielleicht nur selber eingeladen ist, zum Beispiel bei Konferenzen, da gibt es oft die Möglichkeit zu sehen, auch wer sonst noch da ist und sich schon explizit und im Vorfeld mit Personen zu verabreden.
Aha, schön, ja.
Also wirklich zu überlegen, okay, wer ist da noch? Manchmal gibt es ja richtige Apps dafür, wo man sieht, wer ist da noch. Oder man kann mal, wenn man bestimmte Kanäle schon aufgebaut hat, bei LinkedIn fragen oder bei Facebook oder wie auch immer oder bei Xing. Ist da noch jemand aus meinem Netzwerk oder so, dass man sich schon mal verabredet und dann so irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt. Oder dass man sich im Vorfeld schon mal intensiver mit den Speakerinnen und Speakern beschäftigt und sich vielleicht einfach so eine erste Frage, die man stellen kann, schon mal im Vorfeld zurechtlegt
für sich
und überlegt.
Ja.
Ne, und dann irgendwie mutig sein und in so Sachen wie Mittagspause sich einfach trauen zu fragen, kann ich mich hier mit an den Tisch setzen, ne, wo man dann einfach so, wo es natürlich scheint.
Ja.
Also das würde ich versuchen. Aber auch vielleicht zu akzeptieren, okay, heute geht's gar nicht und dann ist es auch nicht so schlimm. Ne?
Ja.
Also ich glaube, sich das immer so aufzuzwängen, dieses, ich muss netzwerken, Netzwerke aufbauen und so, ist auch nicht gut, weil viele Netzwerke entstehen auch ganz natürlich, weil ich irgendwie in der Uni oder auf der Arbeit irgendwie Kontakte habe und pflege und so. Und Netzwerk ist ja auch was total vom Geben und Nehmen lebt. Also das hat letztens Lea Sophie Kramer auch als Tipp geteilt, die ja auch Unternehmerin ist. Und was ich ganz schön fand, irgendwie so als Beschreibung, ne? Also man bekommt wahnsinnig viele Nachrichten und steht da sowas drin wie, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Aber ich bekomme, das ist jetzt echt doof gemeint, aber ich blöd gesagt vielleicht, aber ich bekomme halt manchmal echt pro Woche 10 solche Nachrichten.
Glaube ich dir,
ja. Und natürlich kann ich mich nicht mit 10 Leuten einfach mal so, weil ich das lustig finde, auf einen Kaffee treffen pro Woche. Das geht einfach nicht. Ja. Ich habe die Zeit da nicht für.
Ja.
Und dann wirklich konkreter, wenn man jemanden anschreibt, vorher zu überlegen, was will ich für die, von der Person, mhm. aber vielleicht auch, was kann ich dieser Person zurückgeben?
Ja.
Also was kann ich irgendwie an Feedback geben? Was mhm. kann ich an meinen Talenten anbieten oder wie auch immer? Ne?
Ja.
Also das kommt so wenig, finde ich manchmal. Also mehr so dieses, es ist Geben und Nehmen, was zum Netzwerken dazugehört. Und natürlich kann ich von jemandem, dem ich noch nie was gegeben habe und der auch gar nicht versteht, dass ich ihm vielleicht irgendetwas geben kann, jetzt oder in Zukunft, ja. nicht erwarten, dass der auf jeden Fall mit mir spricht. Mhm. Trotzdem würde ich dazu ermutigen, es zu versuchen. Ne? Mhm. Also wir haben viele Leute irgendwie angeschrieben, zu denen wir gar keinen Kontakt hatten und haben gesagt, hey, ich finde deine Arbeit beeindruckend und ich glaube, wir könnten sehr viel von dir lernen. Mhm. Und bitte sag einfach Bescheid, wenn du mal Zeit haben solltest. Oder wie auch
ja,
immer.
Ne? Ja.
Also sich das trotzdem zu trauen, ist, glaube ich, gut. Mhm. Aber man muss ein bisschen im Kopf behalten, dass es wahrscheinlich nicht immer klappen wird und dass ja. man nicht traurig ist, wenn das erste Nein kommt oder vielleicht gar keine Rückmeldung. Mhm.
Voll schön. Hast du noch was, über das du dringend reden möchtest?
Nein. Eigentlich nicht.
Also ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, ich verlinke natürlich dir. Alles, was ja, man zu dir super. Finden kann und euch finden
ja,
kann.
Sehr gerne.
Und ich bin gespannt, was es in den nächsten 2 Jahren von euch zu ja, hören gibt.
Ich auch. Danke dir für das nette Gespräch.
Ja, danke dir. Vielen Dank, liebe Nora, für deine Zeit, für deine Worte, für deine Energie, für deine inspirierenden Worte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Liebe, die du zugehört hast. Ich fand es ein tolles Interview. Ich habe total viel mitgenommen. Ich habe es geliebt, dass Nora so offen und authentisch war und so ehrlich und so inspirierend mit ihren Worten. Und bei solchen Tagen, wenn ich solche Interviews führe für diesen Podcast, weiß ich wieder, warum ich auch vor allen Dingen diese Arbeit so sehr liebe, wo ich es, ja, wo es mir wirklich am Herzen liegt, mit diesem Podcast auch eine Bühne zu sein. Für tolle Frauen, die du dadurch kennenlernst, wenn du sie noch nicht kennst oder sie näher kennenlernst. Was passiert in der nächsten Woche? Nächste Woche treffe ich am Dienstag nochmal die liebe Julia vom Les Hörshop und wir nehmen Folgen auf für unsere Mode- und Styling-Strecke hier in diesem Podcast. Am Dienstag treffe ich außerdem Ben von Bens Couch und wir werden final entscheiden, gibt es vereinzelte Folgen mal bei ihm, mal bei mir, die wir in unserem eigenen Podcasts ausstrahlen oder gibt es einen eigenen Podcast von Ben und Katharina? Puh, mega aufregend und da würde ich mich total nach wie vor freuen über dein Feedback, wenn du mir Bescheid sagst, wenn du mich wissen lässt, was du von dieser ein bisschen verrückten Idee auch hältst, dass es noch einen Podcast geben wird mit Themen rund um Männer und Frauen. Also das lass mich wirklich sehr, sehr gerne wissen und dann freue ich mich wie ein kleines Schnitzel. Dass tatsächlich ich auch mittlerweile Hörer habe in Frankreich, Österreich und Schweiz, habe ich ja letztens schon festgestellt. Und sogar auch in Griechenland hören mich ein paar und in Schweden, was ich toll finde. Und aus der Schweiz hat mir die liebe Power of Beauty geschrieben, gestern Abend. Liebe Katharina, danke für deine absolut sympathische Art, mit der du deine Inputs an die Frauen bringst. Du hast eine tolle, sehr angenehme Stimme. Ich höre dir so gerne zu. Liebe Grüße aus der Schweiz. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich lieb. Ich hatte in der letzten Folge euch von Herzen ja darum gebeten, meinen Podcast bei Apple Podcast zu abonnieren, weil nur die Rezension und die Charts von Apple zählt tatsächlich in der Sichtbarkeit oder mir eine 5-Sterne-Bewertung zu geben oder mir eine Rezension zu schreiben. Tausend Dank. Ich habe auch noch eine weitere 5-Sterne-Bewertung von jemandem bekommen. Da sehe ich natürlich nicht von wem, aber da wollte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Damit machst du mir wirklich ein Riesengeschenk. Ja, und wie immer, wenn dich Schmuck interessiert, schau auch gerne bei Instagram vorbei, bei La Curviette, mein Schmuck-Account. Wenn du mir in meinem Leben so folgen möchtest, dann findest du mich auch bei Instagram bei katharina.pogacelski.official. Wenn du dich bei meinem Newsletter eintragen möchtest, auch sehr, sehr gerne. Da bastel ich gerade dran, wie ich dich auch ja, so durch die Wochen begleiten kann mit tollen, ja, viel Good-Themen, mit schönen Themen, die dich irgendwie leichter durch das Leben kommen lassen. In diesem Sinne, denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina.